Meine Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Dr. Xaver Brenner. Ich habe die philosophische Sendung Cogito übernommen bei Radio Lora. Und das ist heute meine erste Sendung. Das Thema ist Migration und Weihnachten. Jesus, der berühmteste Flüchtling der Weltgeschichte. Ich werde Ihnen diesen Vortrag in drei Schritten machen. Zuerst werde ich über die gegenwärtige Situation der Migrationsdebatte kurz sprechen, dann auf Ägypten übergehen, Dionysos und das Jesuskind. Zunächst einmal haben wir es augenblicklich mit einer Debatte zu tun, die angeregt worden ist durch den Migrationspakt, den die Bundesregierung auch unterschrieben hat und sehr viele andere Staaten, 146, und der in Marrakesch stattgefunden hat. Dieser Migrationspakt ist sehr in die Diskussion gekommen. Er ist nicht zwingend, aber er bringt in die Diskussion, dass wir in der Welt im Augenblick eine Flüchtlingswelle haben. 67 Millionen Menschen sind auf der Flucht und davon sind sehr viele Kinder in dieser Welt betroffen, im Jemen. Und damit sind wir schon im Nahen Osten, unserem Ausgangspunkt. Die Geschichte, die ich Ihnen heute vortragen werde, beginnt in Ägypten. Und zwar vor 3500 Jahren. Dort hat es eine Diskussion um die Entstehung der Kultur gegeben. Die ägyptische Kultur hat uns sehr stark beeinflusst. Und das können wir heute noch erleben, wenn wir Begriffe benutzen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder eben Horizont. Und das sind Begriffe, die aus dem Ägyptischen kommen. Horus war also derjenige, der zuständig und verantwortlich war für den Gang der Sonne aus dem Morgen in den Abend, das heißt für den Sonnenaufgang und für den Sonnenuntergang. Das sind Begriffe, die wir aus Ägypten gelernt und geerbt haben. Der Horizont führt sich zurück auf das Wort Horizeien, was Kreisbogen heißt, und Horus eben derjenige war, der dafür zuständig war, dass die Sonne den Tageslauf machen konnte und am Abend unter der Erde durch auf der anderen Seite wieder glücklich heraufkam. Wir haben diese Begriffe im Begriff für Stunde, das ist lateinisch Hora, und das geht bis ins Englische Hour. Der Begriff des Horoskopes kommt auch aus dem Ägyptischen, und Horus ist dort eben der Gottessohn, der zuständig war für den Gang der goldenen Barke, die im Osten mit dem Sonnenaufgang begann und dann im Westen im Abend unterging. Und er hatte dafür zu sorgen, dass diese Sonnenbarke, die Sonne am nächsten Tag eben im Osten wieder glücklich nach dem Aufgang brachte. Das ägyptische Thema war also Nacht und Sonne, Licht und Finsternis, und darauf aufbauend hat auch der Staatsmythos der Ägypter gegründet, nämlich, dass die Aufgabe des Horus war, die Sonne an den Morgen wieder zurückzubringen. Horus ist dabei das Kind, das Wunderkind, der dafür zu sorgen hat, dass diese Geburt des nächsten Tages beginnt. Er ist das Kind von Isis und Osiris und geboren, allerdings in einem ungeheuer blutigen Mythos eigentlich, nämlich dieses Kind wird gezeugt aus den tödlichen Überresten des Osiris. Der Bruder des Osiris Seth zerstückelt seinen Bruder und zerteilt die Teile über die ganze ägyptische Welt. Isis, die Mutter, sucht die zusammen, fügt den Osiris in einem Grab, aus dem heraus der Obelisk oder der Penis zeigt. Sie legt sich über dieses Grab und zeugt mit dem toten Gatten Osiris, das neue Kind, eben den Horus. Diese Urzeugung geht im Ägyptischen dem späteren Dionysos-Mythos voraus. Dort ist es ebenfalls eine Zerstückelung, die am Ende wieder zusammengefügt wird in einer Wiedergeburt. Der Wiedergeburtsglaube der Ägypter erlebt in Griechenland später, wie wir noch sehen werden, eine Wiedergeburt oder eine Auferstehung. Das heißt, wir haben es dort mit einer göttlichen Hochzeit zu tun, die am Ende immer wieder wiederholt wird. Im ägyptischen Glauben ist es der Pharao, der mit seinen Kindern oder auch in der Geschwisterehe zum Teil eben die neue Zeit zeugt. Echnaton, eine Gestalt, die in der ägyptischen Kultur einen Bruch darstellt, ist derjenige, der den Sonnenkult eingeführt hat und mit ihm die Ein-Gott-Lehre. Moses wird als einer der Ersten von dieser Neuerung profitieren und den Jahwe-Kult in das jüdische Denken hineinführen. Der jüdische Mythos von der Ein-Gott-Lehre kommt direkt aus der ägyptischen Inspiration. Moses wird die Juden aus der ägyptischen Gefangenschaft führen. Das ist dann ungefähr 1200 vor Christus. Die Juden dürfen den Namen Jahwe nicht aussprechen und das ist der Rückfall hinter das ägyptische Denken. Es gibt kein Königskind mehr. Die ägyptische Kultur nimmt sozusagen an dieser Stelle eine Auszeit und Jahwe wird zum einzig überlebenden oder einzigen Zentrum des jüdischen Denkens. Meine Damen und Herren, ich spreche jetzt über den zweiten Teil meines Vortrags, das heißt über Dionysos, das zerstückelte und wiedergeborene Kind, Gotteskind der griechischen Mythologie und die Beziehung zu Alexander dem Großen. Wir sprechen jetzt über den Zeitraum ungefähr von 1800 zunächst bis 800. In dieser Zeit wird der Mythos von Dionysos geboren. Dionysos ist eine Mischform aus dem Patriarchat, das die Brüder Zeus, Poseidon und Hades nach Griechenland bringen und dem dort vorherrschenden Matriarchat, das für diese Zeit, für die Zeit vorher, durch Hera, Demeter und Lethe, Thetis repräsentiert wird. Das göttliche Kind Dionysos ist das Ergebnis einer sehr mysteriösen Geschichte, das heißt einer sehr mythischen Geschichte, die dann später auch mit Eleusis und mit der Idee der heiligen Nacht zu tun hat. Demeter verliert ihre Tochter Persephone, Hades hat sie entführt in die Unterwelt und das hat er getan mit Zustimmung des Zeus. Das ist die eine Seite dieses Mythos, der zur Geburt des Dionysos führt. Die andere Geschichte des Dionysos, die ist etwas länger, die bezieht sich auf die Geliebte des Zeus. Zeus zeugt mit Semele ein Kind und erscheint ihr in der Nacht immer in der mythischen Gestalt der Schlange. Die Schlange als mythische Gestalt ist sowieso in der Mythologie des Vorderen Orients zu Hause. Die beginnt im Paradiesmythos mit Eva, die durch die Schlange verführt worden ist. Hera, die eifersüchtige Gattin, verkleidet sich als Amme und fragt Semele, ob sie denn überhaupt ihren Liebhaber jemals in wahrer Gestalt gesehen habe. Er käme ja immer nur nachts und wolle sie nicht einmal diesen Geliebten wirklich sehen und dadurch eben auch Anerkennung erfahren. Das ist etwas, was auf Semele einwirkt. Sie verlangt und wünscht sich von Zeus, dass er in seiner Gestalt ihr erscheint und bringt ihn dazu, dass er diesen Wunsch auch tatsächlich erfüllt. Zeus weiß aber, dass wenn er ihr erscheint, er ein Blitz sein wird und dass sie dabei verbrennen wird. Aber sie lässt nicht von diesem Wunsch ab und tatsächlich Zeus erscheint ihr und in Donner und Blitz wird die Mutter verbrannt und übrig bleibt das Kind im Aschehaufen und Zeus nimmt nun dieses Kind aus der Asche, die Mutter ist verbrannt und schließt es bei sich in seinen Schenkel ein. Diese eigenartige Geschichte soll die Allmacht des Göttervaters unterstreichen. Er ist nun in der Lage, die Schwangerschaft anstelle der Frau auszuführen. Auch der Mann, soll das heißen, ist fähig zu gebären. Die Allmacht liegt bei Zeus, auch er kann das. Wir stoßen hier zum ersten Mal in unserer Kulturgeschichte auf die Idee, dass der Gott Vater und der Gott Sohn eine Einheit sind und dass diese Einheit in der späteren Dreifaltigkeit repräsentiert wird und ins Christentum übergeht, ist bekannt. Der griechische Mythos nun aber geht auf einen anderen Aspekt, nämlich auf die Kraft, auf die zeugende Kraft des Eros. Diese zeugende Kraft des Eros liegt im Sperma. Und Empedokles, der Vorgänger von Sokrates und Platon, spricht schon sehr, sehr früh vom Pansperma. Das heißt also von einer göttlichen Kraft, die in der Welt ist und die der ständige Zeugungsmotor des Lebens in der Welt darstellt. Und hinter diesem Zeugungsmythos steht eben das göttliche Kind oder der göttliche Vater, der das göttliche Kind erzeugt. Wir sehen, dass dieser Mythos aus dem Ägyptischen ins Griechische eingewandert ist und dass er dort Wurzeln geschlagen hat und die Wiedergeburtsidee der Griechen, der Ägypter, sich eben in der Wiedergeburtsgestalt des Dionysos widerspiegelt. Dionysos ist die griechische Gestalt dieser eigentlich ursprünglich ägyptischen Idee. Nun müssen wir einen Sprung in der Zeit machen. Wir springen über die griechische Poliszeit hinweg und landen in Makedonien. Wir sind jetzt ungefähr 360 bis 380 vor Christus und zwar in einen Streit verwickelt, den Philipp II. Der Große mit seinem Sohn Alexander führt. Das ist die Zeit des beginnenden Hellenismus. Wie Sie vielleicht wissen, in Griechenland gibt es Gleiche und Gleichere, Gute und Bessere. Die Besten sind die Aristoi, das heißt der Adel. Unser Begriff des Adels stammt von daher die Vortrefflichen. Zeus ist natürlich in der griechischen Mythologie der Vortrefflichste, der auch der Urvater aller Menschen und aller unterschiedlichen Typen auf der Welt ist. Im Genos, im Begriff der Genesis, der Schöpfung, haben wir diese Idee weiterbekommen und die Genealogie als die Vorstellung von Abstammung stammt ebenfalls aus dieser Sprachfamilie. Im Norden Griechenlands liegt Makedonien. Dort findet nun ein weltgeschichtliches Ereignis statt, nämlich die Vermählung der Philosophie mit der Politik. Aristoteles ist derjenige, der zum Lehrer des Alexander herangezogen und ausgesucht wird. Er ist damals der Wissenschaftler par excellence. Man sucht einen Lehrer für das zukünftige Königskind Alexander, der Sohn von Olympias und Philipp ist, Philipp dem Großen. Alexander jedoch hat durch seine Mutter ein Stigma mitbekommen. Sie selbst ist eine Prinzessin aus Epirus. Der Vater Philipp ist ein Makedone und auch in Griechenland nicht vollständig anerkannt. Man versucht aus makedonischer Sicht in die griechische Politik Einfluss zu nehmen und schon deshalb muss der Königssohn göttlicher Herkunft sein. Hier kommt nun Aristoteles ins Spiel mit seiner Idee des doppelten Sperma, das heißt, die göttliche Familie hat einen Gottvater, von dem sie sich ableitet, und die natürliche Familie hat eine Herkunft aus diesem Gottvater, aber in zweiter Kategorie. Diesen Mythos müssen wir mitdenken, wenn wir das Geheimnis des griechischen Denkens und auch das Geheimnis der Philosophie ins Auge fassen. In der Zeit vorher hatte Sokrates die Idee entwickelt, dass der Mensch zu seiner Vernunft dadurch kommt, dass er in sich selbst ein inneres Gespräch entwickelt. Dieses innere Gespräch nennt Sokrates den Daimonion, was heißt innere Zwiesprache mit der eigenen Vernunft. Diese innere Zwiesprache mit der eigenen Vernunft wird von anderen als göttliche Zwiesprache angesehen, er selbst aber sagt, das ist nicht eine göttliche Zwiesprache, sondern das ist die Sprache der Vernunft, zu der die Philosophie hinführt. Dieses Geheimnis aber der inneren Sprache, der Vernunftsprache, griechisch Logos, wird in unsere Kulturgeschichte eingehen. Wir haben im Johannesevangelium eben diese Anspielung, dieselbe Anspielung. Dort heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Diese Ouvertüre des Johannesevangeliums ist in der Tat rein griechisch. Aristoteles, der Alexander ausbildet, hat nun die Aufgabe, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Die Göttlichkeit auf der einen Seite und die Tat eines Königs auf der anderen. Schließlich aber hat er noch ein Problem. Die eifersüchtige Mutter Olympia versucht ihn anstelle eines anderen Thronfolgers aus makedonischem Hause ins Spiel zu bringen und als den Sohn einer Fremden in die erste Kategorie des Königshauses zu katapultieren. Dazu erfindet sie nun ein Gerücht und das ist tatsächlich von welthistorischer Bedeutung gewesen. Sie behauptet, dass sie in der Nacht von Zeus in der Gestalt einer Schlange den Sohn, das Kind Alexander, empfangen hat und dass der eifersüchtige Vater, nämlich Philipp, bei diesem Akt durch das Schlüsselloch geschaut habe, wodurch er, weil Zeus ihr in einem Blitz erschienen sei, erblindet sei. Tatsächlich war Philipp auf einem Auge blind, das hat er aber verloren bei einem Feldzug durch einen Pfeil. Trotzdem bleibt das Gerücht und die Lüge wirksam. Der ganze Hofstaat tuschelt immer dann, wenn Philipp auftaucht mit seinem ausgeschossenen Auge, denkt jeder an die Zeugung Alexanders durch Zeus. Und Philipp ist der geprellte Vater, der im Verhältnis zu seinem Sohn und zu Zeus natürlich ein Emporkömmling ist. Diese Geschichte erscheint uns eigenartig, aber in der Tat ist sie damals von welthistorischer Bedeutung gewesen. Es hat zu einem Zerwürfnis zwischen Philipp II. Und Alexander geführt. Alexander und die Mutter sind nach Epirus geflohen. Nach einiger Zeit aber wieder zurückgerufen worden. Man versuchte, sich zu versöhnen. Dann aber wurde Philipp II. Von Pausanias ermordet. Und in diese Lücke ist dann tatsächlich Alexander der Große getreten. Alexander der Große durch Aristoteles Vorbildung und Inspiration als ein Mensch mit zwei Körpern repräsentiert in seinem Leib den Bios und hat gleichzeitig einen Geistleib, nämlich eine göttliche Seele. Diese Psyche hat er nach der Vorstellung seiner Mutter von Zeus selbst bekommen. Wir werden dann erleben, dass Alexander auf seinem Eroberungszug nach Ägypten, bis nach Ägypten kommt und dort eben auch in die Oase Shiva geht, sich dort nochmal bestätigen lässt, dass er der Sohn des Zeus ist und damit als Gottes Sohn der Nachfolger der Pharaonen. An dieser Stelle kreist sozusagen der erste Gottessohn-Begriff in sich und das Alexanderreich ist die Vorstellung oder ist getragen von der Vorstellung bis hinein in die Diadochenstaaten später, dass der Gottessohn auf dem Throne eben dieses neuen Alexanderreiches steht. Mit dieser Entwicklung ist ein Prozess verbunden, den wir dann im nächsten Teil mit der Hellenisierung des Ostens und mit der Konfrontation des Judentums mit dem Glauben der Griechen und vor allem mit der Philosophie Griechenlands in Konfrontation sehen.